Okay, ich finde es stark, wenn Menschen meine Predigt hören und dann bei ihnen Fragen entstehen und sie diese Fragen auch äußern. Ja, das ist doch richtig gut. Nach der letzten Predigt, wir haben ja letzten Sonntag diese Predigtserie gestartet, wie Jesus. Es ging darum, wie du dich auf den Weg machen kannst und wie das geht, dass du hier immer mehr zum Mittelpunkt kommst, na, Jesus. Und dann hat jemand anschließend die Frage gestellt, und das ist wirklich eine sehr interessante Frage: Ist Jesus eigentlich nur für seine Kinder gestorben? Oder mit anderen Worten, gilt die Liebe von Jesus nur denen, die gläubig sind? Da muss ein bisschen nachdenken. Ich habe auch angefangen nachzudenken und sage euch meinen aktuellen Erkenntnisstand. Mir ist ein Bibelwort eingefallen. Gehört zu den bekanntesten Bibelworten, aber hat mir an dieser Stelle geholfen. So sehr hat Gott seine Kinder geliebt. Bitte? Ach so, die Welt hat er geliebt. Also, was ist die Welt? Griechisch, die ganze bewohnte Erde. Das bedeutet, dass die Liebe Gottes keine Grenzen hat, sondern einfach weitergeht und das Ganze ausfüllt. Alles. Ja? So, also da gibt es keine Grenze und würde nach meinem aktuellen Erkenntnisstand sagen, Jesus ist nicht nur für seine Kinder gestorben, sondern für jeden Einzelnen. Und es geht darum, das im Glauben anzunehmen und sich dann ein Leben lang beschenken lassen von ihm auf dem Weg, den du mit ihm gehst. Okay? Jetzt fängt es so an zu rattern in euren Köpfen. Ja, vielleicht möchtet ihr weiterdenken, können wir aber gerne weiter ins Gespräch bleiben. Aber fand ich eine super interessante Frage und auch eine wichtige Frage, zu der es unterschiedliche Meinungen gibt. Ich sage euch meine aktuelle Erkenntnis dazu. Okay, dieses Blatt nehmen wir jetzt mal weg. Besser? Gut? Ja, sehr gern. Ich lese den Bibeltext für die Predigt heute, Markus Evangelium Kapitel 1, die Verse 9 bis 13. Markus Evangelium Kapitel 1, die Verse 9 bis 13. Zu dieser Zeit geschah es, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm: Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Gerade noch mal einen Schluck Wasser nehmen. Wenn ich Wüste lese, dann brauche ich gleich Wasser. Wenn du eine Entwicklungskurve deines Lebens zeichnen müsstest, wie würde die aussehen? Ich war vor einiger Zeit herausgefordert, an einem Seminar das mal so zu machen. Also du beginnst bei deiner Geburt, na, und dann so die Lebensjahre bis hierher. Gibt es ja verschiedene Varianten. Also wenn das so die Zeitachse ist, na, so hier, ja, und das sind jetzt so die Ausschläge von oben nach unten. Ja, was weiß ich, keine Ahnung, du kannst ja hier starten und dann ging es steil nach oben. Mag so jemand geben. Oder du startest hier und dann ist es einfach so geblieben. Vielleicht gab es auch jemanden, der ist da oben gestartet und dann abgestürzt. Wahrscheinlich war es bei den meisten irgendwie so. Oder? Oder nicht ganz so krass. Ja, also ist ja schon ziemlich krass, oder? Okay, ja, gut. Ja, okay, ja, lassen wir das. Ja, also ist ja spannend, vielleicht kannst du im Kopf mal kurz überlegen, wenn du so eine Kurve zeichnen müsstest für dein Leben, wie würde die aussehen? Also Entwicklungskurve jetzt hinsichtlich, wie hast du dich gefühlt? War es positiv? Hast du dich gesegnet gefühlt? War es eher eine schwierige Phase deines Lebens? Hast du dich alleine gefühlt? Das wäre dann so nach unten, oder ging es richtig gut, ja, beruflich, familiär, nach oben? Ja, so, das sind so die Koordinaten, die du dann so für dich mal zeichnen könntest. Wir haben am vergangenen Sonntag, ja mal, wenn ich das mal so übertragen will, eine Kurve gezeichnet von Jesus. Und ich habe euch gesagt, Anfang des Evangeliums von Markus, Jesus der Herr. Also mehr geht nicht. Ne? Also hier, er wurde, also eigentlich müssten wir es noch viel weiter oben machen, aber hier ist das Papier irgendwann zu Ende. Also ganz oben gestartet. Ja, und unglaublich, ne, was da so am Anfang, wie er beschrieben wurde. Und dann haben wir hier noch die, da geht es weiter. Ne? Also es wird beschrieben, es wird etwas ganz Großartiges angekündigt. Das Niveau wird zunächst einmal gehalten. Und dann, ja, jetzt lesen wir unseren Bibeltext für den heutigen Sonntag. Zu dieser Zeit geschah es, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa. Wenn du das mit den damaligen Ohren gehört hättest, der Leute, die das zum ersten Mal gelesen hätten, dann wäre bei diesem Satz der Ding schon dermaßen in den Keller gegangen. Wie bitte? Nazareth? Hallo? Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Auf jeden Fall kein Prophet. Das musste man sogar noch erklären. Also ihr lieben Nazareth, ne, dass ihr es wisst, Nazareth, das ist in Galiläa. Also wenn wir heute vorstellen, also bekannte Leute, ne, also wenn du sagst, ja, ich komme aus München in Bayern oder ich komme aus Berlin in Deutschland, das wird kein Mensch sagen, weil jeder weiß, Berlin liegt in Deutschland, ne, also zumindest die Leute, die in Deutschland leben, wissen, Berlin liegt in Deutschland. Und die Bayern wissen hoffentlich, dass München Landeshauptstadt ist. Ne? Also, ja, okay. Hier muss es hinzugefügt werden, übrigens Nazareth in Galiläa. Da soll der Herr kommen, von dem es in den ersten Versen hieß, Jesus, der Herr. Nazareth, das kennt keine Sau. Plötzlich waren auch alle Titel weg. Es war einfach Jesus aus Nazareth. Jesus, das war damals so ein gewöhnlicher Name wie vielleicht, keine Ahnung, was ist heute top? Paul, oder? Mia, ja. Maximilian, ja. Zu meiner Zeit war es Michael. Michael ist recht gewöhnlicher Name, ja, schöner Name, ne, aber nichts Besonderes. Ne. Also Jesus war auf jeden Fall kein besonderer Name. Ne. Heute, ich erschrecke manchmal, wenn ich lese, so gerade im spanischsprachigen Kontext gibt es ja Jesus. Ne, da haben wir einen Missionar bei der Allianzmission, der heißt Jesus. Da denke ich, oh, spannender Name, ne, wenn du Jesus heißt. Ne. Aber damals ganz gebräuchlicher Name. Es war einfach Jesus von Nazareth. Es gab so viele Jesusse, also irgendwie, es war weiter eigentlich nichts Besonderes. Ja, es war nichts Besonderes. Und dann kommt, okay, dann kommt die Taufe. Taufe, wie ist das? Entwicklungskurve? Geht es nach oben? Okay, Taufe machen wir ein bisschen nach oben. Ist das zu viel? Okay, nur bis hier. Und dann kommt Versuchungsgeschichte. Wüste. Das klingt jetzt gar nicht herrlich. Das ist so ganz wenig Glanz und Gloria. Das ist so viel Wüste, viel Herausforderung, viel Anfechtung, viel Versuchung, wenn der Glaube und das Vertrauen auf Gott mal so richtig durchgeschüttelt wird. Also ich glaube, wenn wir ehrlich sind, da geht es nochmal drastisch nach unten. Die Anlässe für so Versuchungszeiten, für so Anfechtungszeiten, wenn der Glaube mal so richtig durchgeschüttelt wird, die können ja ganz unterschiedlich sein. Im Matthäusevangelium wird uns diese Passage noch etwas ausführlicher geschildert, was da bei Jesus passiert ist damals. Hier lesen wir nur ganz kurz und knapp, dass Jesus 40 Tage in der Wüste war. Tanzend in der Wüste, so ist unser Predigtthema heute. Du hast dich wahrscheinlich ja gewundert über diese Formulierung. Ich wurde auch schon gefragt, wie ich dazu komme. Ich sage dir Folgendes, die Predigt heute ist vor allem für die Leute gedacht, die gerade auf dem absteigenden Ast sind. Ich habe keine Ahnung, wo du dich einsortierst, vielleicht bist du ganz oben, vielleicht bist du keine Ahnung wo, aber die Predigt heute ist vor allem für die Leute, die gerade auf dem absteigenden Ast sind oder wirklich Versuchung erleben, Anfechtung erleben, wenn der Glaube so richtig durchgeschüttelt wird. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir gerne für solche Menschen, mit solchen Menschen unterwegs sind und dass unsere Predigten, dass unsere Gemeinde keine Gemeinde ist für Menschen, die hier nur so unterwegs sind. Mit Sicherheit nicht, weil dann wäre ich nicht länger Teil dieser Gemeinde. Sondern diese Predigt ist heute für Menschen, die sich hier befinden und vielleicht noch mit einem gequälten Lächeln heute früh hereingelaufen sind, aber es innen drin ganz anders aussieht. Du bist herzlich willkommen. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass deine Entwicklungskurve heute von der Situation von Jesus damals gar nicht so unterschiedlich ist. Und dass er, der Herr, durchaus nicht nur der Überflieger war, der keinen Bodenkontakt mehr hatte zu allem normalen Irdischen, sondern der das auch sehr schmerzlich erlebt hat. Sehr ermutigend wird es dann, wenn wir entdecken, wie Jesus damit umgegangen ist. Und ich hoffe, dass dich das ermutigt und dass du dann, nehmen wir die rote Farbe, auch erlebst, wie es so einen zumindest mal kleinen Turnaround gibt, weil es bei Jesus auch einen Turnaround gegeben hat. Also, ich möchte, dass du dich mit hineinnehmen lässt in diesen Tanz, aber ich greife schon vor, wir machen es der Reihe nach. Schauen wir an, was passiert ist, als Jesus getauft wurde. Vers 9, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Der Geist Gottes im Bild einer Taube, das ist uns heute weitestgehend ein vertrautes Bild, sieht man immer wieder. Als Markus das Evangelium geschrieben hat, war das gar nicht so. Das kam eigentlich gar nicht vor. Interessant hier die Parallele zum biblischen Schöpfungsbericht. Ganz am Anfang, 1. Mose Kapitel 1, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Da heißt es, das dort verwendete hebräische Wort heißt so viel oder bedeutet so viel wie flattern. Der Geist Gottes flatterte über den Wassern. Die jüdischen Rabbis haben diese Stelle deshalb so übersetzt, der Geist Gottes flatterte über der Oberfläche der Wasser wie eine Taube. Der Geist Gottes flatterte über der Oberfläche der Wasser wie eine Taube beim Schöpfungsbericht. Bei der Erschaffung der Welt gab es also drei aktive Beteiligte. Gott, Gottes Geist und Gottes Wort, durch das er erschafft. Die gleichen drei Personen sind hier bei der Taufe anwesend. Der Vater, der die Stimme ist, der Sohn, der das Wort ist, und der Heilige Geist, der wie eine Taube flattert. Manches führt uns zurück, und es ist ganz bewusst so gewählt von Markus, dass er hier die Verbindungen setzt zum Beginn dieser Welt. So wie die Erschaffung der Welt ein Projekt des dreieinigen Gottes war, so ist auch jetzt das, was jetzt kommt, die Erlösung, die Errettung durch Jesus Christus, ein Projekt des dreieinigen Gottes. Und dieses Projekt beginnt jetzt mit der Ankunft von Jesus Christus auf dieser Erde. Warum ist es Markus so wichtig, dass er uns genau das zeigt? Vor etlichen Monaten haben wir hier schon mal drüber nachgedacht, Wiederholung schadet nicht und viele von euch waren damals nicht dabei, ja, weil ihr neu bei dieser Gemeinde seid. Deshalb ist es sehr gut, da kann ich das gerne nochmal sagen. Ich fordere eure grauen Zellen jetzt ein bisschen heraus, ja, aber ihr kriegt es hin. Sonst kommen wir nachher weiter ins Gespräch. Es geht mir, einen kurzen Exkurs zu machen oder ein schönes Bild, einen schönen Vergleich zu finden, der mir geholfen hat, für das, was wir unter dem Begriff Trinität verstehen, also Dreieinigkeit. Wir kommen an Grenzen natürlich früher oder später, deshalb helfen uns Bilder, um uns diesem Thema zu nähern. Als Jesus aus dem Wasser stieg nach der Taufe, umgibt und bedeckt ihn der Vater mit Worten der Liebe. Du bist mein lieber Sohn, über dich freue ich mich sehr. Und der Geist Gottes umhüllt ihn. Wir bekommen einen kleinen Eindruck in Gottes Realität, wie sie schon vor aller Zeit war. Jetzt wird es hier mal so offenbart. Schon vor der Schöpfung, während der Schöpfung und für alle Zeiten sind diese drei so eng miteinander unterwegs, untrennbar. Jesus sagt es später nochmal im Johannesevangelium, im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, Kapitel 17, wo er betet zu seinem himmlischen Vater: Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jeder der drei Personen verherrlicht die andere. Es ist, und ich gebrauche jetzt dieses Bild, ein ewiger Tanz. C.S. Lewis, der englische Autor, hat es mal so gesagt: Der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamisch pulsierende Kraft, ein Leben. Wenn man es nicht für Blasphemie, also Gotteslästerung, hält, fast so etwas wie ein Tanz. Warum wählt C.S. Lewis dieses Bild vom Tanz? Ein Leben, was um sich selber kreist, ist statisch, ist nichts Dynamisches. Ein Egoist, ein Egozentriker, er dreht sich immer nur um sich selber. Alles hat mit meinen eigenen Interessen und Bedürfnissen zu tun. Für den Egozentriker ist alles nur Mittel zum Zweck, um sich selber irgendwie zu promoten, zu entwickeln und ein Versuch, irgendwie hier nach oben zu kommen. Es geht meiner, mir, mich um meine eigenen Interessen. Stell dir 5 oder 10 oder 100 Personen vor, die auf einer Tanzbühne stehen und jeder will der Mittelpunkt sein. Es wird zu keinem vernünftigen Tanz kommen. Es ist irgendwie eine Soloaktion von einer großen Gruppe, aber es wird nicht schön aussehen. Jeder steht da und sagt: Los, tanz du um mich herum. Ja, und sie werden sich wahrscheinlich irgendwann streiten und es wird ein großes Chaos werden. Unser Gott ist ganz anders. Die Trinität ist etwas ganz anders. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht auf sich selbst bezogen, sondern ihrem ureigenen Wesen nach. Das, was sie wirklich antreibt, sie sind selbstverströmende Liebe. Der andere soll verherrlicht werden. Keine Person der Dreieinigkeit fordert den jeweils anderen auf sich, um ihn selbst zu drehen. Sondern jeder hat ein Interesse, den anderen zu verherrlichen, groß zu machen, zu dienen, sich zu beugen. Wie beim Tanz. Ich weiß nicht, ob du schon so ein Bild hast, ne, wie das vor. Ich habe so ein Bild im Kopf, wie das aus sich gehen kann. Zurück nochmal zur Schöpfung. Warum erschafft ein dreieiniger Gott seine Welt? Man könnte ja überlegen, ein dreieiniger Gott erschafft die Welt, damit er Wesen hat, die ihn lieben, die ihm etwas zurückgeben, die ihm danken, die froh sind, dass es die Welt gibt. Und ja, wir loben und danken Gott und er empfindet es als was Positives, dass er jetzt also ein Gegenüber hat, weil sonst wäre er ganz alleine und hätte da niemand. Das hatte er bereits vor allen Zeiten. Die drei waren eng beieinander. Das kann nicht der Grund gewesen sein. Gott brauchte in diesem Sinn kein Gegenüber. Er hat uns also nicht erschaffen, um Freude zu bekommen, sondern um Freude zu geben. Er hat uns erschaffen, um uns zum Tanz aufzufordern. Um uns zu sagen, um dir zu sagen, wenn du mich verherrlichst, wenn du dein Leben auf mich ausrichtest, wenn du, die alte Folie liegt hier unten, wenn du entdeckst, dass ich der Mittelpunkt deines Lebens bin, dann wirst du dich einreihen in diesen großen Tanz. Dazu bist du erschaffen. Du bist nicht nur dazu da, um an mich zu glauben und irgendwie so ein bisschen spirituell zu sein, um mich anzurufen, wenn es dir schlecht geht, um in dunklen Stunden einen Halt zu spüren. Du bist dazu da, um dich mit deinem ganzen Sein einzureihen und alles von der Beziehung zu mir her zu sehen. Dann wirst du Freude und Erfüllung und Sinn deines Lebens spüren. Die Frage ist jetzt, erlebst du das schon, tanzt du schon? Oder glaubst du, dass Gott einfach irgendwie da oben ist, aber irgendwie so wenig Beziehung zu dir hat? Tanzt du schon oder betest du nur so hin und wieder zu Gott, wenn du Probleme hast? Das Wichtigste deines Lebens ist, dass du dich einreißt in diesen göttlichen Tanz. Dafür bist du erschaffen, einfach Teil zu sein. Okay, ich sehe es dir an, das klingt dir alles viel zu abstrakt, ja, und du denkst vielleicht auch mit Schrecken an eine Tanzstunde zurück vor vielen Jahren. Es war ganz fürchterlich, du hattest rote Ohren und hast dir all deinen Mut zusammengenommen und die hübsche junge Frau aufgefordert zum Tanz und sie hat dich abblitzen lassen. Und das Thema Tanzen ist für dich einfach durch und ganz negativ besetzt. Tanzen, das ist gar nicht dein Ding, gar nicht. Ich habe vor vielen Jahren einen Tanzkurs gemacht. Es war eine schöne Erfahrung, hat mich jetzt nicht so weiter geprägt für mein Leben, also wurde nicht zu meiner größten Leidenschaft, aber es war trotzdem eine gute Erfahrung. Aber es hat so weit gereicht, dass ich mir das, was ich heute sagen kann, vorstellen kann. Ich mache es dir jetzt noch schwerer. Wir lesen weiter im Bibeltext. Gleich danach, Vers 12, trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage, wurde vom Satan auf die Probe gestellt, er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Wir halten fest, der göttliche Tanz ist unsere Bestimmung. Unsere Realität sieht aber oft ganz anders aus. Wir erleben unsere Realität häufig als einen Kampf. Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geschickt, sofort nach seiner Taufe. Es geht abwärts, so sieht es zumindest aus. Mitten rein wird er geschickt in den Kampf. Ja, eigentlich wäre doch, also nach der Taufe, ja, also könnte man doch eigentlich hoffen und vermuten, dass es hier wirklich jetzt mal richtig so zur Sache geht und das Reich Gottes in Kraft und Herrlichkeit offenbar wird für alle, die es sehen wollen und auch für die, die es nicht sehen wollen. Ganz anders. Um vom Satan versucht zu werden, Gott schickt seinen Sohn auf Konfrontationskurs mit Satan. Der hält nicht still, sondern der entfaltet seine Macht mitten in der Wüste. Wie schon damals, kurz nach der Schöpfung dieser Erde, haben Adam und Eva auch Versuchung und Anfechtung erlebt. So erlebt es Jesus jetzt auch zu Beginn seiner Wirksamkeit. Markus stellt Satan als eine Realität dar, nicht als einen Mythos. Und damit würdest du heute bei einer Umfrage auf der Maxstraße schon viel Unverständnis ernten. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Satan nicht ein Mythos ist und ein Relikt aus diesen voraufgeklärten Zeiten, wo wir uns noch nicht wirklich mit den Dingen ausgekannt haben, sondern ich bin fest davon überzeugt, habe es auch schon erfahren, dass Satan wirklich Realität ist. Ja, es gibt reale Kräfte des Bösen in unserer Zeit. Und diese Kräfte sind sehr intelligent. Satan, der Anführer, versucht alles, um diesen göttlichen Tanz zu stören und dich und mich aus dem Takt zu bringen. Wir hatten vor einiger Zeit mal Taufe am Autobahnsee. Ich weiß nicht, wer damals dabei war. Und nebendran auf dem Grundstück haben sich einige Leute nicht so amüsiert gezeigt, dass wir hier Taufe feiern, und haben mit großen Lautsprechern dagegen gehalten. Es war schwierig zu singen. Wenn du so richtig den kräftigen Bass dagegen hast, dann kommst du fast zwangsläufig aus dem Takt. Wir sind da hingegangen zu ihnen und haben ein Agreement gefunden, dass wir da jetzt sein dürfen. Wir hatten die Genehmigung und dass wir jetzt doch bitte hier unsere Musik machen können. Und sie waren dann auch einverstanden. Aber du kennst es vielleicht, wenn eine Macht, eine Kraft von außen versucht, dich aus dem Takt zu bringen. Das beobachten wir bei Adam im Garten und auch bei Jesus in der Wüste. Wenn Gott zu Adam sagt, iss nicht, was ist dann unsere erste Reaktion? Wir fragen, warum nicht? Diese Frage beantwortet Gott damals nicht. Warum tut er das nicht? Wenn wir Gott deshalb gehorchen, weil wir die Antwort bekommen haben, weil sie uns plausibel erscheint und wir sagen, okay, da sind wir d'accord, dann würden wir wieder bei uns bleiben. Dann würden wir uns nicht einreihen in seinen Tanz. Wir würden sagen, okay, das ist nachvollziehbar, ich verstehe vollkommen, warum ich das tun soll, warum ich Gott gehorchen soll und nicht von dem Baum essen soll, das erschließt sich mir. Gott sagt zu den Menschen, weil ihr mich liebt, vertraut ihr mir. Und deshalb esst nicht von dem Baum. Vertraut mir. Es ist das Beste für euch. Satan sagte, und da bleibt er sehr konstant, bis heute vergisst es mit dem Tanzen. Das funktioniert nie und nimmer. Denk doch einfach mal mehr an dich. Mach doch dein eigenes Ding. Genau das hat Jesus in der Wüste erlebt. Satan wollte ihn aus dem Takt bringen. Mach doch mal dein eigenes Ding, komm doch du selber groß raus. Ich verspreche dir alles Mögliche. Lesen wir bei Matthäus, da wird es etwas ausführlicher geschildert. Satan wollte, dass Jesus sich um sich selber dreht und selbst groß rauskommt, dass er alle Macht an sich reißt. Der göttliche Tanz sollte endlich aufhören. Jesus ist im Takt geblieben. Damit war das Thema Versuchung für ihn aber nicht abgeschlossen und ein Leben lang beendet. Nein, sein Kampf erreicht seinen Höhepunkt wieder in einem Garten wie bei Adam und Eva. Ganz am Anfang. Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung. Muss ich wirklich diesen schweren Weg ans Kreuz gehen? Gibt es keine gangbare, leichtere Alternative? Nein, die gab es nicht. Und er ist gestorben am Kreuz für uns, damit wir leben können. Wenn du jetzt dein Leben anschaust, was würdest du sagen? Bist du voll im Takt? Bist du wirklich dabei? Vertraust du dem Herrn? Tanzend mit der göttlichen Dreieinigkeit, tanzend auch in deiner Wüste? Hast du dich aktuell aus dem Takt bringen lassen, weil so ein anderer Lautsprecher da viel stärker war und dein Leben kräftig durcheinanderwirbeln wollte und du hast es zugelassen? Weil deine Herausforderungen vielleicht gerade aktuell so groß sind oder weil deine Gebete nicht erhört wurden oder weil dein Leben ganz anders verlaufen ist, wie du es dachtest und deshalb es so schwierig wurde, diesem Gott zu vertrauen, dass er wirklich auch für dich einen guten Weg hat. Weil du nichts mehr gehört hast von der göttlichen Musik, zu der du eigentlich sehr gern tanzen wolltest. Und es auch schon getan hast, bis es eben vor kurzem so schwer wurde für dich und du das aufgehört hast. Vielleicht stehst du ja auch still. Was kann dir helfen, wie Jesus zu sein? Um das geht es ja. Was kann dir helfen, im Takt zu bleiben und dich nicht rausbringen zu lassen? Auch wenn manche andere Störgeräusche um dich herum vielleicht sehr laut erscheinen und dich jeden Tag rausbringen wollen. Ich möchte eine persönliche Erfahrung hier an dieser Stelle einbringen, die vielleicht für dich sehr banal klingt. Für mich ist es nicht. Es ist meine eigene Erfahrung aus den vergangenen Wochen. Es wurde mir wichtig, ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat, es wurde mir wichtig, noch konsequenter und noch leidenschaftlicher in Gottes Wort zu lesen. Und es einfach auch auf mich wirken zu lassen. Und das nicht dann aus professionellen Gründen, weil ich mal wieder eine Andacht oder eine Predigt oder irgendwas anderes vorbereiten darf, sondern einfach für mich persönlich, um Gottes Melodie zu hören, seinen Takt zu spüren, damit ich mittanzen kann, mitten in den anderen oft sehr lauten Tönen und Misstönen, die ich durchaus auch kenne. Mag es sein, es klingt angeberisch, soll es aber nicht klingen. Ich kann euch sagen, es wirkt. Es wirkt. Ich bin kürzlich erschrocken, ich kriege auf meinem Smartphone so jede Woche, glaube ich, eine Nachricht, wie viel Bildschirmzeit ich wieder verbraucht habe. Täglich. Ich sage euch die Zahl nicht. Aber ich bin erschrocken. So viel Lebenszeit, jeden Tag. Kann man sich natürlich rausreden, ja, ich brauche das ja auch dienstlich, na, ich beantworte damit meine E-Mails und mache dieses und jenes damit, schreibe im WhatsApp-Status, dass wir heute Gottesdienst feiern und so diese Dinge. Kann man sich alles irgendwie schönreden. Ja, ich schaue wenig YouTube und kein Netflix, auch nicht am Handy. Trotzdem hat es mich zum Nachdenken gebracht. Um mich herausgefordert zu überlegen, womit ich meine Gedanken füttere. Und mich bestärkt darin, mehr Gottes Wort an mich ranzulassen. Ich glaube, dass wenn wir eine Kurve zeichnen müssten über der Zeit, mit der wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, würde es in unserem Land über die Jahrzehnte abnehmen. Trotz vieler Superbibelübersetzungen, online, alles Mögliche. Ich glaube, dass Leute in unserem Land, Christen, heute weniger Bibel lesen als noch vor 40 Jahren. Ist nicht gut, weil wir weniger von Gottes Melodie hören. Er, Jesus, ist das Wort. Und wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dann hören wir die göttliche Melodie. Du kannst es jetzt als Druck empfinden. Ja, man müsste dieses, man müsste jenes. Empfinde es nicht als Druck, sondern als Sehnsucht, Gottes Melodie zu hören, seinen Takt zu spüren, um besser auf seinen Melodie mittanzen zu können. Jesus selber hat in den dunklen Stunden seiner Versuchung mit Gottes Wort reagiert. Er kannte sich natürlich darin aus. Er hat es als Schutz erlebt. Wenn du Mühe hast und nicht weißt, wie du es machen sollst mit dem Bibellesen, na, also ganz vorne anfangen, da kommst du bis 8 Kapitel und du verstehst gar nichts, ich helfe dir gern. Es gibt Gott sei Dank in unserer Sprache so viel gute Bibellesehilfen, ja, Pläne, alles möglich. Wenn es dir schwerfällt, allein die Bibel zu lesen, die Bibelstunde startet bald wieder. Klaus Geiger wird sich jetzt freuen, dass ich das sage und andere mehr. Ja, dort wird mittwochs zusammen die Bibel gelesen, eine Stunde. Heißt das jetzt, dass alle deine Schwierigkeiten, Anfechtungen und Versuchungen verschwinden werden und es rasant nach oben geht, wenn du mehr Bibel liest? Nein. Das wäre eine viel zu einfache Gleichung und auch nicht biblisch. Ich wurde an Psalm 23 erinnert, diesen Passus überlesen wir manchmal sehr schnell. Und wanderte ich durchs dunkle Tal. Aha, es gibt also die dunklen Täler, auch im Leben eines Menschen, der sich zu Gott hält. Und wanderte ich durchs dunkle Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gehe ich auch durch nachtschwarze Schlucht, hat es Roland Werner übersetzt, fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist mit mir unterwegs. Mit unserem Predigtext heute, ich darf weiter tanzen, auch in der Dunkelheit. Weil Gott nicht nur in den Hochphasen am Tanzen ist und in den schönen Phasen, wenn es richtig so Feierlaune ist, sondern er ist auch im Dunkeln da. Deshalb sind dunkle Täler keine Orte der Gottverlassenheit. Auch wenn es sich oft so anfühlt. In der Dunkelheit Gottes Melodie und seinen Takt zu hören, das ist eine wundervolle Erfahrung, die ich dir wünsche, wenn du gerade in so einer Phase drin bist. Und sie gibt so Mut für den nächsten Schritt. Für den übernächsten wirst du wahrscheinlich noch gar nicht sehen. Gottes Melodie und sein Takt hört in keiner Phase auf. Nie. Hört nie auf. Die Frage ist, ob du in der kommenden Woche verstärkt hinhören möchtest, in seinem Wort lauschen und dich fragen, was er dir zu sagen hat. Ich wünsche dir von Herzen, dass du seinen Takt wahrnimmst, dich gerne einreißt, seinen Herzschlag spürst, dich weiter oder zum ersten Mal einreißt in diesen göttlichen Tanz und dann diesen tiefen Frieden erlebst, auch mitten in allen Herausforderungen. Und dann tanzend in der Wüste unterwegs bist. Amen. Nehmen wir wieder einen kurzen Augenblick der Stille zum Nachdenken. Vielleicht willst du einen Gedanken festhalten von dieser Predigt, ein Bild einprägen oder beten. Und ich werde dann diese Zeit mit einem Gebet beenden. Welch ein Geschenk, lieber Vater, dass wir uns einreihen dürfen und dass deine göttliche Melodie nicht verstummt ist und dass es nicht nur eine Melodie ist für die schönen Phasen, sondern dass du auch in den dunklen Tälern dabei bist. Bete um Sehnsucht für jeden Einzelnen von uns, mehr deine Stimme zu hören, mehr deinen Takt wahrzunehmen, dir immer näher zu kommen. Danke für dein gutes Wort, was uns da eine so große Hilfe ist. Herr, hilf uns und wecke in uns die Sehnsucht und offenbare dich. Amen.